Enneagramm 3. Ich lese ein paar typische Aussagen vor, die Enneagramm 3er über sich selber gerne machen. Und immer daran denken, es ist letztlich am Ende so etwas wie eine Cloud, also eine Wolke. Nicht alles trifft zu, aber wenn man merkt, so, oh, mehrheitlich könnte ich da einen Haken dran machen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr euch als Enneagramm 3 bereits gefunden habt, relativ groß. Und ein Teil von euch wird sagen, wie kommt man zu so einer Idee, so einer Aussage, wie kommt man zu einem solchen Satz, wo ihr dann fröhlich einen Haken dran machen könnt, also eine Enneagramm 3 scheine ich nicht zu sein. Wenn ich die Liste vorgelesen habe, machen wir dann nochmal ein heiteres Raten, nämlich fällt euch denn jemand in der Bibel ein, wo ihr den Eindruck habt, das poscht, das macht Sinn. Denn das ist ja das Schöne, wir können tatsächlich zu jedem Enneagramm-Typen tatsächlich Menschen in der Bibel finden und entdecken, bei denen wir dann merken, dass es tatsächlich sehr passend ist. Die Enneagramm 3, ich bin tüchtig und erfolgreich. Ich bin leistungsorientiert. Ich bin aktiv und dynamisch. Ich vermeide Leerlaufzeiten oder Erholungsphasen. Man liebt mich für meine Leistung. Ich weiß oft nicht, was ich fühle. Ich arbeite hart. Die Arbeit geht immer vor allem vor persönliche Gefühle. Mir ist es wichtig, wie ich in der Öffentlichkeit wirke. Ich verschwende nicht gerne Zeit. Ich tue gern mehrere Dinge auf einmal und bin multitaskingfähig. Ich erreiche meine Ziele eigentlich immer. Ich gebe gern die Regeln vor. Ich kann mich gut nach außen hin verkaufen. Ich stelle meine eigenen Leistungen mitunter übertrieben gut dar. Ich erkenne instinktiv, wer für mich nützlich sein kann. Ich bin sehr begeisterungsfähig. Ich werde manchmal als täuschend oder emotional abwesend erlebt. Ich handle spontan, ohne viel nachzudenken. Ich neige zu Konkurrenz- und Wettbewerbsdenken. Ich bin sehr zielstrebig und ehrgeizig. Man liebt mich für meine Leistungen. Ich kann Menschen leicht dazu bringen, mir zu vertrauen. Ich beurteile Personen danach, ob sie meinen Zwecken dienen. Ich sorge geschickt für die Unterhaltung in geselligen Situationen. Finanzielle Sicherheit ist mir recht wichtig. Ich konzentriere mich immer auf das Positive. Es ist mir wichtig, meine Arbeit zu schaffen. Ich brauche viel Anerkennung und werde gern gelobt. Ich spreche ungern über meine privaten Dinge, persönliches Leben. Mein öffentliches Image ist mein wahres Ich. Ich möchte, dass andere mich respektieren. Ich hole das Beste aus den Menschen heraus. Ich meide negative Menschen. So, vielleicht gibt es jetzt ein oder zwei in dieser Runde, die die Idee haben, da klingelt es bei einer ganzen Reihe von Sätzen. Könnte ja sein, könnte auch nicht sein. Ich bekenne mich auf jeden Fall als Enneagramm 3. Ich habe da viel wiederentdeckt, als ich vor mittlerweile ungefähr 30 Jahren das erste Mal zu Füßen Richard Rohrs saß in Norddeutschland an einem Seminarwochenende. Und es war sehr beeindruckend, einfach zu sehen, etwas zu verstehen, wo ich merkte, ja, ob ich will oder nicht, vieles von dem kenne ich. Aber nun habe ich ja gesagt, heiteres Raten im Alten und Neuen Testament, weil es geht nicht um mich, sondern mal die Frage, habt ihr eine Idee, ob es eine Person gibt im Alten oder Neuen Testament, wo ihr den Eindruck habt, das könnte passen.
Paulus?
Nee.
Hätte ich jetzt auch geraten.
Nee. Paulus ist eine Eins. Ja, Paulus ist wie ein Martin Luther, muss die Dinge durchkauen und dann muss er was schreiben. Dann muss er Regeln aufstellen, Gesetze formulieren, Gedanken formulieren. Und wird dann auch nicht müde, eifrig durch die Gegend zu ziehen und Menschen dahin zu bringen, dass sie einfach das verstehen und annehmen. Das ist ganz klar, also Paulus ist ganz klar eine Enneagramm 1. Also ihr habt keine Idee? Na, dann löse ich auf, hätte ja sein können. Ja, komm, Carsten.
David oder Salomo gedacht.
Ja, David, Salomo können Enneagramm 3er sein. Das macht Sinn. Bei David bin ich mir ziemlich sicher, bei Salomo bin ich mir nicht sicher, ob er nicht eventuell eine 7 war. Könnte auch sein. Aber es gibt noch einen Menschen im Alten Testament und auch einen neuen. Bei dem aus dem Neuen Testament habe ich ja schon beim letzten Mal ein bisschen gespoilert. Ja, da wollte nämlich jemand, also als wir den Gottesdienst für Enneagramm 1 hatten, wissen, was denn eine bestimmte Person aus dem Neuen Testament für ein Enneagramm-Typ sei. Und das habe ich dann beim letzten Mal aufgelöst. Ostern. Na, kommt ihr nicht drauf? Judas Iskariot ist eine Enneagramm 3. Sehr eindeutig. So, und um es dann aufzulösen, im Alten Testament finden wir auch eine Enneagramm 3, aus deren Leben ich dann auch heute noch ein bisschen erzählen will, weil es einfach schön anschaulich ist. Das ist nämlich Jakob. Der liebe Jakob zeigt alle Zeichen einer Enneagramm 3. Und bevor ich aber dann direkt auch nochmal zu Jakob gehe und wir ein bisschen diesen Weg nochmal einfach dann skizzieren, noch ein paar Dinge, die für die Enneagramm 3 typisch sind. Sie sind in aller Regel nicht gut darin, ihre eigenen Gefühle in dem Augenblick wahrzunehmen, wo sie sich ereignen. Das können sie einfach nicht gut. Sie können zwar sehr, sehr gut andere fühlen und auch blitzschnell, aber der Blick geht nach außen und der Blick geht nicht nach innen. Eine Enneagramm 3 kann in einen Raum reinkommen, einfach so einen halben Seitenblick über die 15 Leute fallen lassen, die da irgendwo in dem Raum sind, und wird innerhalb von Mikrosekunden wissen, wer sind hier die wichtigen Leute, wer sind die unwichtigen. Wenn es ein Raum ist, in dem eine Feier stattfindet, wird die Enneagramm 3 innerhalb von einer Sekunde wissen, wo ist die beste Position, um die besten Leute um sich zu haben, den kürzesten Weg zum Buffet, beziehungsweise die interessanten Stellen vom Buffet. Enneagramm 3 braucht da keine lange Zeit für, sondern das geht blitzschnell. Enneagramm 3 hat auch relativ schnell raus, wenn sie in einen Raum kommt, wo sind die interessanten Leute, wo sind aber auch die uninteressanten Leute. Und wird tatsächlich in aller Regel auch nicht so viel Zeit mit den Uninteressanten verbringen wollen. Und ist froh, wenn sich andere derer annehmen und mit denen Zeit verbringen. Weil die Enneagramm 3 gerne aufnimmt, gerne weitermacht, gerne entwickelt, gerne kreativ ist, einfach Lust dazu hat. Aber so Standard-Routine-Geschäft oder sehr für andere da zu sein, wenn doch eigene Bedürfnisse noch unbefriedigt sind, ist für Enneagramm 3 auch häufig nicht so reizvoll. Die sind wirklich schnell, wenn es darum geht, andere zu erfassen. Sie sind wirklich sehr schnell, wenn es darum geht, Situationen zu erfassen. Aber sie sind wirklich in der Regel sehr langsam, wenn es darum geht, ihre eigenen Gefühle in dem Augenblick zu beschreiben, wo sie sich ereignen. Deswegen kann man Enneagramm 3 ja auch zur Weißglut bringen, wenn man sie permanent fragt, nun sag doch mal, was du fühlst, du musst doch wissen, was du fühlst. Das heißt, wenn an der Stelle Enneagramm 3er gezwungen werden, ihre Gefühle zu beschreiben, kommt häufig dann nach einer Weile ein neues dazu, nämlich Wut. Das können dann auch die Enneagramm 3er dann sehr schnell feststellen. Aber sie brauchen häufig Zeit, um nachzusortieren. Bei Enneagramm 3ern ist es wie mit einem Glas Wasser, wenn ich da ein Stück ein bisschen Erde reinmache, Muttererde, und das durchrühre, dann sieht man erstmal nichts. Und dann braucht es eine Zeit, bis sich dann also auch die Partikel wieder setzen können, und dann ist wieder Klarheit vorhanden. So geht es Enneagramm 3ern. Wenn ihr Enneagramm 3er in schwierigen Situationen erlebt, fragt sie nicht in der Situation, wie sie sich fühlen und wie es ihnen geht und was ihnen denn durch Herz und Bauch geht, fragt sie am nächsten Tag. Dann können Sie präzise antworten, präzise das Thema erläutern, und dann funktioniert es. Enneagramm 3er sind übrigens, finde ich, auch großartig, wenn es um das Thema Coaching geht. Das ist ja nun seit einigen Jahren meine Hauptprofession, weil sie zeigen im Coaching ein Verhalten, das typisch ist für sie. Sie coachen sich selbst. Enneagramm 3er mögen es nicht, passiv zu sein, aufzunehmen, sondern sie machen am liebsten selbst. Und in den Coaching-Ausbildungen finde ich das immer auch spannend, wenn dann also in Block 2 oder Block 3, wenn die ersten Coachings in der Gruppe stattfinden, dann jemand, der Coach, die Coach war und dann die Rückmeldung gibt, aber eigentlich konnte ich die Person gar nicht coachen, die hat das irgendwie alles selbst gemacht. Dann muss ich mitunter ein wenig schmunzeln und denke, okay, vermutlich eine Enneagramm 3. Wer es gewohnt ist, unter Stress zu handeln, und spätestens unter Stress wird ja die ursprüngliche Position denken, fühlen oder handeln deutlich, wird natürlich auch eine Coaching-Situation als Stress erleben. Und dann ist es doch wunderbar, wenn man das selber ein bisschen steuert. Enneagramm 3er neigen auch dazu, selber auf die Zeit zu achten. In Coaching-Situationen kenne ich das auch. Eigentlich ist ja mein Job als Coach, am Ende der Stunde zu sagen, so, jetzt müssen wir zum Ende kommen. Das machen die Enneagramm 2er und 3er von alleine. Das kann man wirklich präzise erleben. Sie haben das im Blick. Denn die Kontrolle zu behalten, ist ihnen sehr wichtig. Sie lieben es zu kontrollieren. Sie lieben es auch, Verantwortung zu übernehmen. Es gibt ja Enneagramm-Typen, die es wirklich hassen wie die Pest, wenn man ihnen Verantwortung aufdrückt. Enneagramm 3er ziehen das magisch an wie ein Magnet Metall. Das heißt, die kommen irgendwo hin und sind auch dann relativ schnell in Positionen, die mit Verantwortung zu tun haben. Und sie mögen das. Sie lieben es auch nicht nur eine Position zu haben oder eine Verantwortung zu übernehmen, sondern sie lieben es tatsächlich auch mehrere Dinge gleichzeitig zu tun. Also mitunter kann man bei Enneagramm 3ern ein wenig schwindelig werden, wenn man erlebt, wie sie eventuell 7, 8 oder 9 Bälle gleichzeitig in der Luft halten und es tatsächlich in aller Regel auch schaffen, diese ganzen verschiedenen Dinge irgendwie hinzukriegen, wo andere Enneagramm-Typen wirklich ohnmächtig werden würden bei der Idee, dass sie das versuchen sollten oder müssten, weil es würde ihnen einfach nicht gelingen. Sie mögen das. Sie mögen Projekte, aber da ist auch eine Schwachstelle bei der Enneagramm 3, die mitunter ganz traurig ist, weil Enneagramm 3er neigen dazu, auch Menschen in Arbeitsbeziehungen als Freunde für sich zu erleben. Aber da sie eigentlich nur in Arbeitsbeziehungen, in Projektgeschichten, in Verantwortung sich selber als Person erleben und wahrnehmen, ist das auch eigentlich der einzige Ort, an dem sie, wenn sie typische Enneagramm 3er sind, mit Menschen zu tun haben. Weil Freizeit oder einfach Auszeit machen Enneagramm 3er eigentlich selten. Das heißt also auch einfach Recreation, einfach Zeit, Faulenzen, liegt den 3ern nicht, sondern sie sind dann bereit, Dinge zu machen, Verantwortung zu übernehmen und treffen dort die Menschen und haben dort auch das Empfinden, dass sie mit diesen Menschen befreundet sind. Aber sehr häufig beschreiben Enneagramm 3er diese Erfahrung, dass Menschen irgendwann zu ihnen kommen und sagen, weißt du was, nimmst du mir nicht persönlich übel, aber eigentlich bist du kein Freund für mich. Du interessierst dich nicht für mich als Person, sondern nur für meine Funktion. Du interessierst dich nur für mich, wenn ich was mache, wenn ich mitmache. Aber das hat für mich nichts mit Freundschaft zu tun. Und die Enneagramm 3er sind dann häufig sehr verzweifelt, weil sie sagen, aber weil wir das machen und wie wir das machen, darin bist du mir doch so wertvoll und da erlebe ich dich doch als Bereicherung und als Freund. Aber es ist eben der Unterschied des Etwas-Machens, des Verhaltens versus Sein. Und deswegen ist es für viele Enneagramm 3er eine Übung, die sie noch lernen müssen im Leben, Menschen eben nicht zu beurteilen und in ihr System einzubeziehen mit dem, was sie machen, sondern ihnen einfach auf der Seinsebene zu begegnen, ohne etwas zu tun, etwas zu gestalten und dort Zeit zu verbringen. Häufig sind aber Enneagramm 3er ganz schön getrieben. Und das mit dem Lockerlassen und mal zur Ruhe kommen und mal eins sein und einfach nichts zu tun, gelingt ihnen nicht häufig und auch nicht gut. Ich weiß, ich hatte mal eine Exerzitienwoche vor einigen Jahren in Bolsena. Da hatten wir ein riesengroßes Gelände, das war wirklich Kilometer groß. Und eine der Aufgaben war es, am ersten Tag 4 Stunden mit nichts anderem zu verbringen, als mit allen 5 Sinnen dieses Gelände wahrzunehmen. 4 Stunden Zeit. Alles zu sehen, zu riechen, zu hören, zu schmecken und zu fühlen, was in diesem großen Gelände zu erleben ist. 4 Stunden. Einer der Teilnehmer kam nach 60 Minuten zurück und sagte, fertig. Und war tatsächlich davon zutiefst überzeugt. Ich war überall in einem Wahnsinnstempo, muss dieser Mann unterwegs gewesen sein, denn das Gelände war wirklich groß. Also gemütlich durchlaufen, unter 2,5, 3 Stunden, Mission Impossible. Aber nach 1 Stunde war er durch und sagte, ich habe alles gesehen, alles gehört, alles gerochen, geschmeckt, gefühlt. Und ich habe auch schon eine Idee, wie ich das umsetze. Ich habe da so eine Gruppe in Berlin und ich glaube, nächsten Monat werde ich das und das mit denen machen. Und der war schon beim nächsten Plan. Nämlich, was mache ich damit? Und das ist tatsächlich, was auch relativ typisch ist für Enneagramm 3er. Wenn sie eine Aufgabe haben, wenn sie auch unter Stress sein sollten, etwas zu machen, ist ihr Elixier, das ist ihre Weise, mit Themen umzugehen, mit Dingen umzugehen. So die Idee, ach, das muss ich mir jetzt mal genauer anhören, das betrachte ich jetzt mal. Und zwar so lange, bis sich da so ein Bild für mich erschließt. Also das, was andere Enneagrammtypen können. Oder das muss ich nochmal bis zu Ende denken. Oder mal ganz für mich sein, um das nochmal zu reflektieren. Das sind so Dinge, wo Enneagramm 3er sagen, und wofür? Wofür ist das gut? Wem dient das? Mach mal, fang mal an, das wird schon gehen. Das ist etwas, was für Enneagramm 3er relativ typisch ist. Ja, aber häufig ist die Schnelligkeit auch etwas, wo sie andere Leute abhängen, weil Enneagramm 3er aufpassen müssen, dadurch, dass sie sehr schnell sind, etwas zu erfassen, haben Sie häufig die Idee, die anderen müssten das genauso erfasst haben. Ist doch klar. Das ist doch eindeutig. Ist doch sichtbar. Und staunen dann immer wieder, dass andere Menschen das ganz anders erleben. Und dass die da viel mehr Zeit für brauchen und dass sie es eben noch nicht so gesehen haben und wahrgenommen haben. Enneagramm Dreier sind häufig tatsächlich Menschen, die sehr strategisch denken können, die sehr zukunftsorientiert denken können. Das gelingt ihnen gut. Die haben Strategien. Aber häufig so ein Loch, wenn es darum geht, sei mal ganz relaxed im Hier und Jetzt. Und ähnlich übrigens wie bei der Enneagramm 2, eine Enneagramm 3 zu erwischen, die keinen Plan B hatte oder Plan C, wird keine Enneagramm 3 sein. Enneagramm 3er hassen es, überrascht zu werden, weil das Leben sich anders entwickelt. In aller Regel haben sie mindestens 3 Strategien. Plan B und Plan C gehört dazu. Während andere vielleicht noch über Plan A nachdenken oder mit sich Gefühle erleben, wo sie merken, das passt mir nicht und deswegen kommen sie da nicht weiter, sind tatsächlich Enneagramm 3er in aller Regel doch zicke-zacke, hühnerklein, schnell unterwegs und präsentieren verschiedene Möglichkeiten. Ein großes Thema bei Enneagramm 3er, aber auch ein großes Entwicklungspotenzial, ist das Thema der Wahrhaftigkeit. Wenn es einen Typen im Enneagramm gibt, dem nachzufühlen, nachzuerleben ist, dass das Thema Wahrhaftigkeit schwer ist, dann ist es die Enneagramm 3. Wie heißt doch gleich Jakob? Mit Zunamen? Jakob der Lügner? Ist in der Literatur daraus geworden. Aber Jakob, ursprünglich hieß es Jakob, also im Hebräischen Jakob der Fersenhalter. Also die Idee war, dass die Hebamme sagte, er wollte nicht, dass sein Bruder Esau zuerst geboren wird und hat versucht, noch im Mutterleib ihn festzuhalten, weil er der Erstgeborene sein wollte. Und diese Idee, das Wort Fersenhalter ist auch im Hebräischen das gleiche Wort für jemanden ein Bein stellen. Und von daher, also jemandem was Böses wollen oder jemanden betrügen wollen, belügen wollen, also von daher ist auch der Begriff Jakob ein Lügner passend übersetzt aus dem hebräischen Begriff. Enneagramm 3er können das, die können die Wahrheit biegen. Sie sind da sehr plastisch, wenn es darum geht, Dinge zu beschreiben, Entwicklung zu beschreiben. Enneagramm 3er können ein und denselben Sachverhalt auch 3 verschiedenen Leuten sehr unterschiedlich erzählen. Was manchmal anstrengend ist, weil sie müssen sich merken, wem habe ich welche Version erzählt. Und manchmal ist es auch vielleicht hilfreicher, nur einen Teil der Wirklichkeit zu erzählen. Ein Vollgeständnis macht in der Regel die Sachen ja auch nicht leichter oder besser. Auch da sind das Tendenzen, dass Enneagramm 3er, also auch da die Idee der Vollständigkeit in einer inneren Freiheit sich sortieren und organisieren. Die andere Enneagrammtypen, vor allem die im Denken angesiedelt sind, wird unter als grob, fahrlässig bis vorsätzlich gelogen interpretieren würden. Die das natürlich ganz anders wahrnehmen und beschreiben würden. Diese Flexibilität im Umgang mit Themen und Dingen ist eben auf der einen Seite eine Chance für die Enneagramm 3, aber auf der anderen Seite, wenn die mit dieser Fähigkeit nicht ins Licht kommen, ist die Lüge und der Betrug nicht weit weg. Aber beides ist möglich. Und da hängt es tatsächlich davon ab, ob sie ins Licht oder ins Dunkel gehen, ob sie es nutzen und entwickeln oder ob sie es missbrauchen. Denn da die Enneagramm 3er sehr flexibel sein können, auch was die Beschreibung von Wirklichkeit und Wahrheit angeht, sind sie auch großartig darin, andere Lügner und Betrüger sehr schnell zu erkennen. Ne? Wenn man etwas selber als Thema und Motiv kennt, ist man mit einer anderen Achtsamkeit und Hellhörigkeit dabei. Und wenn es gut läuft, werden sich Enneagramm 3er sehr auf den Weg machen, Wahrhaftigkeit zu suchen. Wahrhaftigkeit und Aufrichtigkeit, als auch die Geistesfrucht, die bei Richard Rohr beschrieben wird, die sehr wohl in ihrem Leben wirksam werden kann, aber sie müssen sich auf diesen Weg machen. Und auf diesem Weg dürfen sie sich dann auch davon entfernen, sich über Erfolg zu definieren. Wenn es ein Wort gibt, das ich in dieser Weise und Häufigkeit eigentlich nur von Enneagramm 3ern auch höre, dann ist es auf der einen Seite eben Erfolg zu haben, Erfolge zu erzählen, weil sie zu haben und nicht zu erzählen, wofür habe ich es dann? Aber auch das Stichwort Scheitern ist ein Begriff, der sich tatsächlich fast nur bei Enneagramm 3ern findet. Wenn also jemand wiederholt erzählt, wo er überall gescheitert ist und man guckt dann hin und denkt sich, Gott, muss man das Scheitern nennen? Aber ein Ziel, das sie hatten, nicht erreicht zu haben, ist für die meisten Enneagramm 3er etwas, was sie nur mit Scheitern bezeichnen können. Weil sie haben doch das Ziel gehabt, sich das Ziel gesetzt und da nicht hinzukommen, geht nicht. Das können die gar nicht gut leiden. Gerade wenn sie auch vielleicht ein wenig unerlöst sind, fällt ihnen das schwer. So, und am Ende wird es für die Enneagramm 3 einfach die Chance sein, von der Unwahrhaftigkeit, von dem Biegen von Wirklichkeit hin zur Wahrhaftigkeit, zur Aufrichtigkeit zu kommen. Und vor allem mit genau einem solchen Vers wie in der heutigen Losung in Kontakt zu kommen. Nämlich der Erfahrung, was Gnade bedeutet. Ich muss nichts leisten. Ich muss das nicht. Dafür gibt es gar keinen Grund. Ich kann so, wie ich bin, in meinem So-Sein sein, dürfen. Wenn die Enneagramm 3er es schaffen, aus dem Machen zur Stille zu kommen. Und für viele Enneagramm 3er ist das eine große Herausforderung, tatsächlich in die Stille zu kommen. Als bekennende Enneagramm 3, eine kleine Geschichte, vor über 20 Jahren, nach einigen Jahren hier in der Bethania-Gemeinde, kam eine Frau auf die großartige Idee und hat mir einen Gutschein geschenkt. Sie hat gesagt, Volker, du hast so viel gearbeitet in den letzten Jahren. Ich habe da ein Kloster entdeckt und ich habe einen Gutschein für dich organisiert, eine Woche in dieses Kloster zu gehen. Und dann schwärmte sie und sagte, da ist nichts. Da hast du ein nacktes Zimmer, da ist ein kleines Fenster, da ist ein Bett, da ist ein Stuhl, ein leerer Tisch und ein Haken für deine Kleider. Und ihre Augen leuchteten, als sie es erzählte. Und das ganze Kloster ist leer, da ist nichts, da sind keine Menschen. Ich habe den Gutschein irgendwie verloren, aber nie eingelöst. Das klingt für Enneagramm 3er nicht so interessant. Bei Enneagramm 5ern geht vermutlich das Herz auf und die Idee der Schlichtheit und des Wenigen ist etwas, was sie total erleichtert. Aber für Enneagramm 3er klingt es nicht attraktiv. Dann schenkt ihm lieber einen Gutschein für Disneyland oder ein Erlebnisspaßbad oder Fallschirmspringen oder einen Hubschrauberflug oder einen Casinobesuch oder eat all as you can. Aber nicht ins Leere, nicht in das andere Extrem gehen. Das fällt Enneagramm 3ern häufig schwer. So, nach dieser Einführung in die allgemeine Enneagramm 3, ein bisschen zu Jakob. So ein bisschen der biblische Bezug. Sein Leben beginnt ja tatsächlich, wenn man so will, mit einem Wettbewerb. Etwas, was für Enneagramm 3er typisch ist. Competition, Wettbewerb, großartig. Nämlich mit der Frage, wer kommt zuerst auf die Welt? Und das war in diesem Falle sehr bedeutsam, weil klar war, es ist der erste Sohn, der geboren wird. Bei Zwillingen heißt es, der erste kriegt alles, der zweite kriegt nichts. Das war in Israel so wie bis in Europa bis Ende 20. Jahrhundert. Wer als Bauer einen Hof hatte und hat mehrere Kinder gehabt, war allen klar, der Älteste bekommt den Hof. Die anderen müssen weg. Da wird nicht geteilt. Und so war das damals in Israel auch. Das heißt, der Fersenhalter macht Sinn als Metapher. Jakob wäre gerne der Erstgeborene gewesen vor Esau, der übrigens mit dieser Rolle des Erstgeborenen anscheinend auch wenig anfangen konnte. Es sind auf jeden Fall zweieiige Zwillinge gewesen, keine eineiigen, denn im Alten Testament wird schön beschrieben, wie unterschiedlich die beiden ausgesehen haben. Jakob eher der schmale, zarte, feingliedrige und Esau so richtig die Wildsau, der Bursche, der vollbehaarte, der Jäger. Jakob, der gerne gekocht hat, bei seiner Mutter war, bei den Leuten und den Mägden war und das so richtig gut fand, während Esau es liebte, auf die Jagd zu gehen, zu kämpfen und draußen zu sein. Ganz unterschiedliche Menschen. Und spannend finde ich übrigens auch, mit welcher Offenheit und Ehrlichkeit im Alten Testament Personen beschrieben werden. Im Alten übrigens auch wie im Neuen. Das ist wirklich spannend, da wird nicht schön geschrieben. Ob ich nun die Jakobsgeschichte nehme oder andere, einfach zu erleben, da ist nicht die Idee, jemanden zu glorifizieren. Das erlebt man selbst bei David nicht, also einem König. Seine Geschichte mit Bathsheba ist ziemlich offen im Alten Testament beschrieben und auch den Blödsinn, den er gemacht hat. Das heißt, das Alte Testament ist wirklich etwas, wo wir etwas an Klarheit und Wahrhaftigkeit finden können, auch über Personen, obwohl die so wichtig waren und auch also für das Alte Testament und für die Religion so wichtig waren, gibt es an der Stelle selten bis nie den Versuch, die Person zu überzeichnen, sondern eine Form von Aufrichtigkeit und Klarheit, die beeindruckend ist. So, Jakob, sein Leben beginnt mit Wettbewerb und der Wettbewerb bleibt. Es war klar, Esau ist der Erstgeborene und damit der Liebling des Vaters, wird auch dort im Alten Testament deutlich beschrieben, während Jakob eigentlich anscheinend nur wahrgenommen wurde, wenn er Leistungen gebracht hat. Auch das findet sich in mehreren Kapiteln im Alten Testament sehr deutlich. Das heißt, er wurde eigentlich dann nur wahrgenommen und gelobt, wenn er etwas Gutes gemacht hat. Und dann war sein Vater auch stolz auf ihn und was er gelernt hat, war, ich bin gut, wenn ich gewinne. Und wenn ich nicht gewinne, bin ich irgendwie gar nicht da. Also muss ich das, was ich mache, gut machen. Jakob kocht besonders gut. Er ist nützlich, er hilft seiner Mutter und arbeitet tatsächlich, jedenfalls nach der Erzählung im Alten Testament, stets auf das eine Ziel hin, irgendwie doch das der Erbe zu werden. Etwas, was eigentlich gar nicht geht. Er hält sich für schlauer als sein eher schlicht gestrickter Bruder Esau und er ist es wahrscheinlich auch. Der ist relativ aktiv im Außen, aber was so soziale Kontakte angeht, relativ unauffällig. Eitelkeit und Statusbewusstsein ist etwas, was über Jakob deutlich zu beschreiben ist, der von sich glaubt, von Gott berufen zu sein, Vater des Volkes Israel zu werden. Auch etwas, was nicht zu klein klingt. Ne? So viel zum Thema Enneagramm-Dreier-Strategien und Visionen. Aber das hat er nicht nur von sich selbst, aus sich selbst heraus, sondern seine Mutter hat ihm von klein auf Ähnliches erzählt. Und er ist mit diesen Gedanken und dieser Idee groß geworden. Und dann kommt ja diese beeindruckende Geschichte, sein Bruder Esau war lange auf der Jagd, kommt völlig ausgehungert zurück und der liebe Jakob hat ein wunderbar leckeres Linsengericht gekocht. Beide sind noch Spätjugendliche, aber Jakob ist ausgebufft genug zu sehen, der würde alles tun, um dieses Linsengericht zu essen. Alles. Ich würde gerne das Rezept haben. Linsen können auch so ekelig sein, ne? Können. Aber das muss wirklich lecker gerochen haben und er bietet seinem Bruder an, super, kannst du haben, die Suppe, aber dafür kriegt er ein Erstgeburtsrecht. Und sein Bruder willigt darauf tatsächlich ein. Unglaublich, aber wahr. Letztlich gesehen ist es kein richtiger Deal gewesen, aber diese Idee, mit solchen Mitteln sich sowas zu ergaunern, ist tatsächlich nicht wirklich fair. Ne? Den Hunger eines Menschen zu missbrauchen und ihm das Wertvollste abzuluxen, was er hat, was er eigentlich gar nicht loswerden kann, ist eigentlich nicht fair. Aber es zeigt auch, wie unbedacht sein Bruder mit dem Thema umgeht. Und dann gibt es aber ja diese großartige Szene, wo sein Vater alt wird und er seinen väterlichen Segen geben will. Und die Mutter ganz auf der Seite Jakobs, anscheinend gar nicht auf der Seite Esaus, hilft mit, erstens ein leckeres Gericht zu kochen. Ja, also Menschen, die ausgehungert sind und was Leckeres zu essen kriegen, sind in aller Regel leichter zu bewegen in bestimmte Richtungen oder auch zu manipulieren als Hungrige. Also ein leckeres Gericht gekocht, die Kleider von Esau angezogen. Seine Mutter kommt auf die Idee, auf Jakobs Haut ein bisschen Böckchenfell drauf zu machen, damit er ein bisschen brudermäßiger rüberkommt. Der Vater kann nicht mehr gut gucken. Und der Vater wird von beiden mutwillig und vorsätzlich getäuscht. Und er bekommt zackebums den einmal nur auszusprechenden väterlichen Segen. Und er bringt sogar den Namen Gottes ins Spiel, um die Täuschung glaubhafter zu machen, der gute Jakob. Also vorsätzlicher, böser geht es nicht. Aber erstaunlicherweise auch im Alten Testament, der Segen kann nicht zurückgenommen werden. Ne? Ist er einmal ausgesprochen, ist er vergeben. Das heißt, Jakob hat diesen väterlichen Segen. Ja, und dann wird es richtig kompliziert, weil sein Bruder Esau fand das dann nicht mehr so reizvoll und war dann ja auch richtig böse und wollte ihn wirklich ans Leder. Und seine Mutter und er kommen auf die Idee, dann haut er ab zur Verwandtschaft. Wir bringen den mal weit weg und er wird verschickt. Und kommt nun zum Bruder Laban. Und bleibt dort viele Jahre. Und der Laban hat eine schöne Tochter. Und es ist immer gut, innerhalb der Familie zu heiraten, innerhalb der Sippschaft. Das war auch das Ziel der Mutter. Und das ist dann ja auch der Punkt, wo er sagt, ich möchte die gerne zur Frau haben. Und was sagt der Laban? Geschäftstüchtiger Mann, ich schätze auch Enneagramm 3. Dann diene mir 7 Jahre. Und Enneagramm 3, okay, 7 Jahre arbeiten, kein Problem. Ich bin ja eh den ganzen Tag, wenn ich dann unterwegs bin, irgendwie mit was beschäftigt, dann kann ich auch einfach 7 Jahre arbeiten. Aber ja, ich vermute, der Vater wirklich Enneagramm 3 sagt dann auch nach 7 Jahren, tja, ich würde ja gerne diese wunderschöne Tochter geben, aber ich muss ja erst die Ältere loswerden, die nicht so schön und angenehm war. Aber ein echter Enneagramm 3 sagt, okay, Misserfolg, aber wir machen einfach weiter, weil der Schwiegervater sagt, wenn du die nimmst, die Ältere, kriegst du nach weiteren 7 Jahren auch die Jüngere. Also interessante Vorgehensweise innerhalb der Verwandtschaft und der Familie, aber Jakob sagt, dann ist es eben so, dann arbeite ich noch 7 Jahre als Hirte und verdiene mir die andere auch. Eine habe ich ja schon, die andere ist ja da und mir versprochen. Also es müssen interessante Familienbeziehungen gewesen sein, die damals geherrscht haben. Und er bleibt tatsächlich weitere 7 Jahre. So, aber wie sehr tatsächlich die beiden, Laban und Jakob, auf gleichem Niveau spielen, sieht man dann ja auch, als er nach 14 Jahren dann jetzt sagt, jetzt ist aber auch mal gut. Jetzt habe ich selber schon eine ganze Reihe von Kindern. Die Zahl der Kinder macht auch deutlich, dass es anscheinend so gewesen ist, dass er bereits vor der Eheschließung mit seiner Geliebten, wie hieß sie doch, Rahel? Anscheinend auch schon ihr ein bisschen näher kam, denn der 7-Jahres-Zeitraum und die Zahl der Kinder passt nicht so ganz zusammen. Ja, aber so, man war sich auch eh versprochen. So, auf jeden Fall hat er schon eine große Familie, hat auch schon ein bisschen an Herde, an Schafen und Ziegen und kommt auf die großartige Idee. Er sagt, pass mal auf, wenn ich in 2 Jahren gehe, möchte ich alle schwarzen und gescheckten Schafe mitnehmen, Ziegen. Und sein Schwiegervater sagt, jojo, machen wir. Und sorgt dafür, dass im nächsten Jahr alle schwarzen und gescheckten Schafe und Ziegen weg sind und nur noch weiße. Ne? Also ein Lügner trifft den anderen Lügner und dann schaut, wer ist der Bessere, der Schlauere. Jakob ist ja nicht doof, der kennt seinen Schwiegervater. Und er weiß genau, er wird all die schwarzen und gescheckten Schafe rausnehmen und dann wird nur noch eine weiße Herde da sein. Deswegen habe ich ja auch gesagt, nach 2 Jahren, weil in der Zeit werden die nämlich neue Lämmer kriegen. Und wenn die einmal gescheckt oder schwarz waren, kriegen die Weißen so gut wie immer gescheckte und schwarze. Das heißt, bei der nächsten Geburtsphase war seine Herde genauso groß, wie er sie haben wollte. Und der Schwiegervater Laban hat einfach Pech gehabt und dann ist er davongezogen. So, aber wenn ein Jakob davonzieht, dann geht es nicht klein und ein bisschen. Nein, es kommt zum Kampf am Jabbok. Ne? Wenn ich an der Stelle, also in ein fremdes Land komme und ich bin da neu, dann kämpfe ich nicht gegen irgendeinen kleinen Mann oder gegen irgendeinen Eingeborenen. Nein, ich kämpfe gegen Gott selbst. Eine ganz krude Geschichte, eine Art Flussgott scheinbar, der die Furt bewacht in der Nacht. Und gleichzeitig für Jakob tatsächlich das Gotteserlebnis schlechthin. Und er kämpft, er ringt mit Gott. Eine großartige Geschichte, großartig darüber nachzudenken, großartig für eine Predigt oder sogar eine Predigtreihe. Denn dieses Ringen mit Gott und das auch vor allem für eine Enneagramm 3, dieses Ringen in der Nacht, in der Stille mit etwas, was größer ist als ich selbst. Und das Ganze beendet mit der Geschichte, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Weil er tatsächlich es irgendwie schafft, diesen Fluss Gott festzuhalten, der übrigens dann ja auch böse getreten hat. Also es wäre ein Fußball, ein Foul gewesen, ein Schlag auf die Hüfte. Danach hat er gehumpelt. So jedenfalls Jakob, das ist der Grund, warum ich humpel. Gott hat mir unfair auf die Hüfte geschlagen. Wir wissen nicht, wie es wirklich war. Wir kennen nur die Version, die sich im Alten Testament findet. Aber so ist das. Das heißt also, dieses Ringen, dann auch mit Gott, das ist etwas, was so gut wie keine andere Person im Alten Testament außer Josef in dieser Weise beschreiben kann. Und dann aber auch der Traum von der Himmelsleiter. Das heißt, Enneagramm 3er, Vision und Strategie, weiterdenken als andere, gar kein Problem, bis in den Himmel. Und eine Leiter, auf der die Engel rauf und runter steigen. Und natürlich baut er dann auch gleich was, nämlich den ersten Altar, den es in Israel gibt. Der älteste Altar ist der Altar zu Bethel, Haus Gottes, weil er verstanden hat, als er da schlief und diesen Traum hatte, das ist der Ort, an dem Gott wohnt, also braucht er auch ein Haus, eine Enneagramm 3, praktisch aktiv, baut natürlich dann auch gleich etwas dahin. Also was wir erleben und dann auch immer wieder beschreiben können bei Jakob ist das Machen, das Gestalten, das Aktivsein, das Ideen haben, das Strategien entwickeln, dass die Wahrheit ein wenig beugen, ist etwas, was tatsächlich sich von Anfang bis Ende durchsetzt. Und Gott segnet ihn. Das, was er dort beschrieben hat in diesem Wunsch, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn, ist tatsächlich etwas, was sich dieser Jakob erkämpft hat, im wahrsten Sinne des Wortes erkämpft hat, aber auch erlebt. Und eine ganz offene Beschreibung im Alten Testament dieser Schatten und dieser Lichtseiten, die Jakob in seiner Person hat. Im Neuen Testament ist die Figur, die wir dort als Enneagramm 3 erleben können, nicht besonders sexy. Judas Iskariot wird der sein, der seinen eigenen Herrn verrät. Aber auch das ist etwas, was Enneagramm 3er können. Wenn jemand die Sache verrät, dann ist der, der die Sache verrät, Verräter. Judas Iskariot hat etwas erwartet von Jesus, dass er tatsächlich das Regime verändert, dass er als Zelot, als Kämpfer Gottes tatsächlich das soziale System verändert, dass er die römische Herrschaft abschüttelt, dass er zum Widerstand aufruft. Das war für Judas völlig klar, aus dem, was er von Jesus verstanden hat, dass er ein Veränderer sein wird. Aber seine Idee der Veränderung war nicht die Idee Jesu. Enneagramm 3 haben ihre eigenen Ideen und müssen mitunter darauf achten, ihre Ideen mit den Ideen anderer abzugleichen, um zu sehen, ob beide wirklich das Gleiche wollen, das Gleiche denken. Judas, übrigens auch typisch für Enneagramm 3er, ist der Einzige, der im Neuen Testament von den Jüngern Jesu beschrieben wird, als jemand, der ein Amt innehatte. Ihr wisst, welches Amt?
Die Geld.
Ja, Judas Iskariot war der Kassenverwalter, war der Schatzmeister. Es ist das einzige Amt, das beschrieben wird in der Jüngerschaft Jesu. Und natürlich, also Ämter zu übernehmen, also Verantwortung zu übernehmen, Enneagramm 3er, aber natürlich, sofort. Allerdings auch dort, ne, bis hin zur Frage, ob die Kasse immer ordentlich geführt hat oder ob die kreativ geführt wurde, ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass es da Kreativität gegeben hat. Und Judas zeigt ja auch durch sein Verhalten, dass er etwas ganz Wesentliches nicht verstanden hat, der Predigt Jesu. Aber für ihn war es auch klar, das ist die Schattenseite mancher Enneagramm 3er, dass sie tatsächlich jemanden, von dem sie sich verraten fühlen, auch verraten können. Ich fühle mich von dir verraten, damit bist du für mich ein Verräter. Und unerlöste Enneagramm 3er können dann auch gnadenlos sein. Ich kenne eine ganze Reihe von Enneagramm 3ern, die Beziehungen, Freundschaften, Bindungen zu Menschen, mit denen sie lange unterwegs waren, von hier auf jetzt gekappt haben, und zwar dann auch für die Ewigkeit, weil sie sich enttäuscht und verraten gefühlt haben von diesen Menschen. Und dann, wenn die Enneagramm 3er das nicht reflektieren und damit nicht ins Licht kommen und in die Erlösung kommen, wenn sie nicht in die Gnade kommen, sind sie mitunter auch gnadenlos. Und das kann bei Enneagramm 3ern etwas sehr Verletzendes, sehr Schmerzhaftes sein, wenn Enneagramm 3er sich wütend, traurig, verraten, verlassen fühlen, können sie tatsächlich sehr zerstören, kaputt machen und halten das auch für absolut richtig und nachvollziehbar. Das ist die dunkle Seite, die Schattenseite der Enneagramm 3, wenn sie nicht erlöst wird. Wenn es ihr aber gelingt, ins Licht zu kommen, wenn es ihr gelingt, das Thema Wahrhaftigkeit und Glaubwürdigkeit zu reflektieren mit der Erfahrung, was im eigenen Leben bislang geschehen ist, dann können sie an der Stelle wertvolle Menschen für Gruppen und Systeme sein. Sie werden nach wie vor die Fähigkeit haben, Dinge zu machen, in Gang zu bringen, zu organisieren, Ideen zu entwickeln, Strategien zu entwickeln, Dinge, die scheinbar unmöglich sind, möglich zu machen. Das bleibt ihnen. Und der Satz, den wir auch mit der Diakoniegemeinschaft Bethania verbunden haben am Anfang, es gibt sogar eine Uhr, auf der das draufsteht, der Spruch war, geht nicht, gibt's nicht. Immer wieder gab es Leute, die da auch da sagten, das kriegt ihr nicht hin, das funktioniert nicht. War aber nicht meine Idee mit dem Spruch, aber es gab noch eine andere Enneagramm 3. Und da war der Spruch tatsächlich klar, geht nicht, gibt's nicht. Das ist etwas, was für Enneagramm 3 ja wirklich stimmt. Wenn dir 10 Leute sagen, kann nicht funktionieren, dann werden Dreier kreativ. Und als bekennende Enneagramm 3, ich weiß, in der Diakoniegemeinschaft Bethania hatten wir vor knapp 3 Jahren eine schwierige Situation. Wir sollten einen Antrag stellen, für den wir nicht die Voraussetzung erfüllt haben. Absolut völlig klar nicht die Voraussetzung erfüllt haben. Den hätten wir gar nicht stellen dürfen. So, aber meine Entscheidung war, wir machen es trotzdem. Wir tun so, als ob. Und wir haben so ein paar Sachen, die eigentlich nicht die Voraussetzung erfüllen, aber die gehen in eine ähnliche Richtung. Und es ist ja nicht an uns, dann den Antrag abzulehnen oder selber auszuschließen, sondern das können ja dann die Prüfstellen entscheiden, ob das reicht oder nicht reicht. Und jemand anders, der sich mit der Materie sehr beschäftigt hat, sagte, nein, es geht überhaupt nicht, den dürft ihr gar nicht so abschicken. Und das war ein Punkt, wo ich mich an den Spruch erinnert habe, geht nicht, gibt's nicht. Siehe da, der Antrag wurde abgelehnt und eine Woche später, nach der Ablehnung, angenommen. Ein großes Projekt, das wesentlich ist für die Arbeit der Diakoniegemeinschaft Bethania. Ja, und die haben gesehen, dass wir das nicht sind und nicht können. Und haben aber dann auch gesehen, dass wir das wirklich wollen und dass uns das wichtig ist und dass das bedeutsam ist und haben eine Ausnahme zugelassen. Geht nicht, gibt's nicht. Das ist also auch das Schöne, was man dann erleben kann. Aber wichtig ist tatsächlich immer wieder, dass Enneagramm 3er auch mitunter in Gruppen und Gemeinschaften auch ausgehalten werden müssen, wenn sie sehr unerlöste Anteile in sich tragen, weil sie für Menschen auch zur Zumutung werden können, weil sie sehr im Mittelpunkt stehen, weil sie so sehr im Machen sind, weil sie Menschen auch verletzen können oder zu sehr in Arbeitsbeziehungen sehen. Das heißt, wenn es gut läuft, wird es aber gelingen, dass sie etwas lernen, an Loslassen, zur Ruhe kommen, Gnade erleben, ich muss mir nichts verdienen, ich muss nicht leisten. Das ist die große Chance und die Möglichkeit, tatsächlich, dass eine Person in eine Transformation kommt, die etwas ins Licht bringt.